Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch. Mein Name ist Stefan Fasold.
Und ich bin Rebecca Meutmann, hallo.
Erstmal möchten wir uns herzlich für das Feedback zu unseren ersten Folgen bedanken, denn sowohl Lob als auch Kritik haben uns erreicht und helfen uns, den Podcast weiter zu verbessern. Und das Verbessern ist natürlich äußerst wichtig für uns, um immer mehr Leute zu finden, die uns zuhören wollen. Deshalb achten wir jetzt auch noch mehr darauf, langsam und deutlich zu sprechen.
Also bleibt uns bitte auf jeden Fall treu, gebt uns weiterhin Feedback und erzählt gerne anderen Menschen von diesem Podcast.
Das heutige Interview haben wir mit dem Kulturwissenschaftler Anil Bhatti geführt und zwar im Rahmen einer interdisziplinären Konferenz in Bielefeld, die unser Forschungsbereich Praktiken des Vergleichens organisiert hat. Also der Forschungsbereich, in dem Rebecca und ich ja arbeiten, wie ihr aus der Folge 0 noch wisst. Und interdisziplinär bedeutet im universitären Kontext ja, dass man sich über wissenschaftliche Fachgrenzen hinweg mit Themen auseinandersetzt. Und dieses Wort interdisziplinär ist nicht nur ein schwieriges Wort, sondern es wird im wissenschaftlichen Kontext auch oft benutzt, um Offenheit und eine freie Ausrichtung zu signalisieren, obwohl man dann vielleicht doch meistens nur unter sich bleibt. Aber in diesem Fall, also im Fall der Konferenz, kann man das Wort vielleicht zu Recht anwenden, da sich da Vertreter und Vertreterinnen der Geschichtswissenschaft, der Literatur- und Kulturwissenschaft, der Rechtswissenschaft, der Evolutionsbiologie und der Psychologie, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, über die Vergleichspraktiken in ihren Disziplinen unterhalten haben und auch leidenschaftlich darüber diskutiert haben. Und Anil Bhatti war da, genau wie wir, einer der Teilnehmer dieser Konferenz.
Stefan und Anil Bhatti sprechen unter anderem darüber, was eigentlich Kulturwissenschaft ist, was sie für Anil Bhatti bedeutet, warum man sich auf Migration nicht vorbereiten kann und warum die Forschung eigentlich zumeist auf Differenzen fokussiert statt auf Ähnlichkeiten. Und ihr hört vielleicht schon so ein bisschen an diesen Ähnlichkeiten, Differenzen, dass es auch wieder was mit dem Vergleichen zu tun hat. Darum ging es also auch. Was noch ganz witzig war, Anil Bhatti hat uns vor dem Gespräch noch erzählt, dass er in den 80ern schon mal im Zentrum für interdisziplinäre Forschung war. Und das ist nämlich der Ort, an dem wir diese Tagung hatten. Das hat eine ganz besondere Bedeutung für Bielefeld. Es ist nämlich so eine unabhängige Forschungseinrichtung, die allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern offen steht. Die wurde vor circa so 50 Jahren gegründet. Und die thront auch so ein bisschen oberhalb der Universität. Und sie guckt nicht nur räumlich, also auf sie runter, sondern das Leben scheint da einfach an sich viel besser zu sein. Denn er hat uns nämlich berichtet, dass es da einen Swimmingpool gibt,
in dem Norbert Elias wohl früher auch immer gebadet hat, weil der hat da gewohnt im ZIF, der berühmte Soziologe. Da sind nämlich auch Wohnungen und hat dann jeden Morgen wohl ja fleißig seinen Frühsport in diesem Swimmingpool betrieben.
Und nach diesem kleinen Exkurs zu den Nebensachen neben der Forschung kommen wir eben wieder dahin zurück und deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören unserer zweiten Folge.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute sitzt mir gegenüber Professor Anil Bhatti, der aus Indien zu uns gekommen ist. Hallo Herr Bhatti.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie haben in München Germanistik, politische Wissenschaft und Philosophie studiert und sind dann zuletzt Professor an der Nehru-Universität in New Delhi gewesen.
Richtig.
Was können Sie uns denn über die entscheidenden Momente in Ihrem Leben erzählen? Also was hat Sie dann irgendwie von München letztendlich nach New Delhi bewegt und was sind so Ihre Forschungsschwerpunkte gewesen?
Ja, das ist nicht so einfach, aber ich versuche es. Studiert habe ich in München, das ist richtig. Und nach meinem Studium, das heißt nach der Promotion, bekam ich dieses Angebot, in Delhi an der neu gegründeten Nehru-Universität, Center of German Studies, mit aufzubauen. Aber hier war es eine einmalige Chance, alles selbst aufzubauen, ohne Einmischung von bereits existierenden Strukturen, sagen wir mal so einfach. Und das war eine gute Entscheidung, denke ich. Ich habe dann sehr viele Jahre dort verbracht, von 71 bis 2005, glaube ich, ja so ungefähr. Und habe dann wie gesagt, mit vielen engagierten Kollegen nicht nur das Department oder das Center aufgebaut, sondern auch überhaupt die Anfangsmomente der Universität miterlebt und mitgestaltet. Interdisziplinarität, Fachgrenzen abbauen, möglichst viel zusammenarbeiten, auch eine größere Beteiligung der Studenten an den Entscheidungsprozessen. Das war eine sehr moderne Entwicklung, aber die war nicht nur in Indien der Fall. Solche Gründungen gab es in England, das war die Sussex University, oder in Australien, die Australian National University, und in Afrika, ähnlich in Kenia, glaube ich, ja, Jomo Kenyatta Universität. Und so. Es gab eine internationale Bewegung, neue Universitäten zu gründen, um überhaupt die alten Universitäten zwar nicht in Frage zu stellen, sondern zu sehen, dass das sehr schwer ist, dort etwas in Bewegung zu haben. Sagen wir mal, neue Universität empfänglich für neue Ideen in den verschiedenen Fächern.
Und zu welchem Thema haben Sie damals in New Delhi geforscht?
Geforscht wurde da sehr stark dann das Verhältnis der Literatur zur Gesellschaft und die Interdisziplinarität, also ein komparatistischer Ansatz innerhalb der interdisziplinären Möglichkeit, mit Literatur umzugehen in der Gesellschaft. Mhm. Und dann alles, was damit zusammenhängt.
Können Sie uns da ein konkretes Beispiel nennen? Also was wäre so eine typische Frage, die Sie beschäftigt hat?
Ja, typische Frage wäre also im Zusammenhang mit den indischen Literaturen, also welche Fragen bewegt die Schriftsteller, die anfangen zu schreiben oder mit Themen sich auseinanderzusetzen, wie ist deren Verhältnis zur Gesellschaft insgesamt und was hoffen sie bewirken zu können, falls sie überhaupt das hoffen können? Gibt es eine objektive gesellschaftliche Lage der Literatur? Haben die Schriftsteller selbst den Wunsch, mit ihrer Literatur, mit ihrem Schaffen etwas zu bewirken? Das spielte dann natürlich, weil wir von deutscher Literatur hier in diesem Zusammenhang, in meinem speziellen Fall reden, dann auch die ganzen Diskussionen über das Verhältnis der Literatur zur Gesellschaft in der Weimarer Republik, in den Auseinandersetzungen der Exilliteratur, die Vereinnahmung der Literatur durch die Macht und die Möglichkeit, über die Literatur dann etwas zu bewirken, eine Befreiung zu erreichen. Das waren die wichtigen. Und das waren parallel Fragestellungen, die auch für Indien eine Rolle spielt. Und insofern, wenn man so will, hat man dann Möglichkeiten auch zu vergleichen.
Und heute, also zuletzt haben Sie sich viel mit dem sogenannten Ähnlichkeitsdenken beschäftigt, weswegen Sie hier auch in einer Konferenz teilnehmen. Und bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich folgenden Satz bei Ihnen gelesen, auch direkt am Anfang, mit dem eröffnen Sie einen Text von sich. Kulturwissenschaften beschäftigen sich seit längerer Zeit mit Transformationsprozessen, die unsere Migrationsgesellschaften kennzeichnen. Zuerst mal die Frage, was sind für Sie denn Kulturwissenschaften? Was bedeutet das?
Naja, das ist keine so einfache Frage, aber Kulturwissenschaften ist ein Verlegenheitsausdruck. Kulturwissenschaften sind, früher hätte man sagen können, Literaturwissenschaft und Gesellschaftswissenschaft und alles, was damit zusammenhängt, die historischen Wissenschaften gehören sowieso. Kulturwissenschaft ist ein umfassender Begriff, um alle Wissenschaften zusammenzufassen, die nicht Naturwissenschaften sind. So, das ist, man definiert das ex negativo. Und dann je nachdem, wo man methodisch steht, gewinnt das Fach an Kontur oder an spezifische ja, Gesichter. Für mich, also ich habe ja, Kulturwissenschaften sind die Wissenschaften, die sich für die kulturellen Erzeugnisse der Gesellschaft, in meinem Fall Literatur, aber es kann auch etwas anderes sein, Musik oder andere Künste sein, Malerei und so weiter, die dann dazu beitragen, dass man etwas hat, was über den, jetzt benutze ich ein altes Vokabular, über die Basis hinausgeht. Also was das Leben lebenswert macht, sagen wir so.
Und genau diese Kulturwissenschaften beschäftigen sich dann mit den Transformationsprozessen, die Migrationsgesellschaften kennzeichnen. Dann kommt jetzt eben die nächste Frage, die sich daran anschließt. Was sind denn Transformationsprozesse und Migrationsgesellschaften oder was sind Transformationsprozesse in Migrationsgesellschaften?
Gut, nehmen wir zum Beispiel das indische Beispiel. Mhm. Da gibt es eine ganz große Problematik in Indien. Indien war schon immer, es ist ein ganz großes Land. Es gab immer eine Binnenmigration, das heißt, von einem Teil Indiens kommen Arbeiter, die dann einen anderen Teil Arbeit suchen, aus den ärmeren Gegenden in die reicheren Gegenden, aus dem Land in die Großstadt. Dadurch wird die Gesellschaft transformiert. Sie muss damit sich auseinandersetzen, dass es plötzlich Menschen gibt, die dann andere Sprachen sprechen, ein anderes Wissen mitbringen und anders in Anführungszeichen integriert werden müssen. Das Gleiche gilt auch für Europa. Also in Europa ist das kein natürlicher Vorgang, sondern das ist ein Vorgang, der zum Teil damit zusammenhängt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel in Deutschland dann plötzlich die Industrie Arbeitskräfte brauchte. Jetzt zurzeit ist es so, dass es Migrationswellen gibt aufgrund der kriegsähnlichen Zuständen in vielen Teilen der Welt, das dann Leute zwingt, auszuwandern. Ökonomische Migration gibt es aus Armut, aus Gründen der Armut. All das bewirkt, dass eine Gesellschaft dann damit plötzlich nicht mehr eine homogene Gesellschaft ist, wo man sagen kann, okay, die Leute haben vorwiegend eine Sprache, vorwiegend vielleicht eine Kultur oder eine Religion, oder auf jeden Fall ist eine überschaubare Menge von Merkmalen, die es gibt. Sondern plötzlich hat man sehr viele Merkmale, die man irgendwie in den Griff bekommen muss. Und das bedeutet, dass diese Gesellschaften, nehmen wir mal in Deutschland, plötzlich von einer relativ homogenen Gesellschaft zu einer sehr, sehr komplexen, heterogenen Gesellschaft wird, wo da sehr viel Neues vorhanden ist. Wie geht man mit diesem Neuen um? Und was sind das für Prozesse, die dann ausgelöst werden dadurch? Insofern sind das Migrationsgesellschaften, sind einfach die Gesellschaften, die dadurch entstehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die dann gezwungen sind, hierher zu kommen. Und irgendwie denken Sie ja an Ihrer jüngsten Geschichte, da muss man dann Wohnungen finden, man muss dann sich auseinandersetzen damit, dass es sehr viele Ablehnungen auch gibt, politische Fragen kommen auf. Sie haben plötzlich eine neue Partei, das Potenzial der Ablehnung jetzt kanalisiert in eine politische Richtung und es gärt. Also Migrationsgesellschaften sind Gesellschaften, die dann im Grunde genommen nur das machen, was man eigentlich für natürlich haben würde, die bestätigen, dass die Welt global ist und dass man auf dieser Ebene der Welt überall hingehen soll, kann und vielleicht Aufnahme findet.
Und können Sie ein Beispiel für eine moderne Migrationsgesellschaft nennen?
Für mich ist immer das Verblüffende, wie einfach es ist in Deutschland, wenn man Indien vergleicht. Indien hat 30, 35 Sprachen, teilweise können die Menschen, die in Indien arbeiten, mindestens 5 oder 6 Sprachen einigermaßen verwenden, beherrschen und umgehen. Die haben dann mehrere Religionen. Alle Religionen der Welt sind in Indien vorhanden. Und die Auseinandersetzung der Religion untereinander ist eine sehr komplexe Geschichte, eine sehr gewaltsame Geschichte auch. Also Indien ist kein Ort des Friedens. Aber was die gesellschaftliche Komplexität ist, vorhanden ist, ist sehr hoch. Gekoppelt ist sie aber mit einem relativ einfachen Standard an Technologie im Alltagsbereich. Und dass diese Widersprüche spielen eine Rolle dann in den Migrationen. Und damit muss man dann zurechtkommen. In Deutschland muss man zum Beispiel damit sich auseinandersetzen, wie diese Menschen dann hier, Anführungszeichen, integriert werden. Mittlerweile weiß man, dass man das Wort integrieren nicht mehr benutzen kann. Das ist ein Dreischritt, den man hat. Man hat früher von Assimilation gesprochen, dann hat man Assimilation abgelehnt und hat von Integration gesprochen. Und jetzt weiß man, dass man Integration so in der alten Art und Weise nicht mehr verwenden kann. Es passt einfach nicht mehr dazu. Man muss einfach sehen, wo können diese Menschen dann eine Art von Rolle spielen, wo sie sich selbst verwirklichen, ihre Familien, Zusammenhänge dann weiter fortsetzen können und wie sie mit ihrem Umfeld zurechtkommen. Und dieses Umfeld ist auch kompliziert. Also mittlerweile ist es nicht so, dass wir einen Block haben, Deutsche, und einen Block Ausländer haben, sondern es ist eine durchmischte Welt mittlerweile, sehr stark.
Ich denke, vor allem am Beispiel der Sprache wird jetzt eigentlich klar, dass es innerhalb einer Gesellschaft zu Spannungen führen kann und ja auch führt. In einem Ihrer Texte schreiben Sie von einer plurikulturellen Gesellschaft. Was ist das? Also besonders auch in Abgrenzung zu einer multikulturellen und ja, durchmischten Gesellschaft, wie Sie gerade erwähnt haben.
Das ist eine theoretische Entscheidung. Es war so, die multikulturelle Gesellschaft in meinem Verständnis war eine Gesellschaft, die dann in den Diskussionen auch häufig als Parallelgesellschaft genannt wird. Multikulturell, das ist eigentlich ein guter Begriff gewesen früher, toleranter Begriff, bedeutete, ich bin Türke, Sie sind Deutsche und der Dritte ist vielleicht ein Polne, Dritte ist vielleicht aus Afrika, ja, und alle haben ihre Kultur. Was diese Kultur ist, weiß keiner so genau. Kultur ist einer der Begriffe, die schwer zu definieren sind. Auf jeden Fall haben sie ihre Kultur. Auch wenn man die auf der einfachsten Ebene nennt und sie als Folklore bezeichnet, ja, haben alle das Recht, diese Kultur zu pflegen. Aber dann als getrennte Monade. Sie entfalten sich als Türke, das heißt die türkische Sprache, Kultur und so weiter, alles, Essen. Ihr deutscher Kollege tut das Gleiche und ihr afrikanischer Kollege tut das Gleiche. Aber das läuft alles sozusagen in der Form von Säulen, die nebeneinander stehen. Und im günstigsten Fall ist das Ganze auf der Grundlage einer Art von Toleranz, die dann eine dialogische Toleranz ist. Ich rede mit dir, du redest mit mir friedlich, im besten Fall friedlich, aber wir versuchen nicht einander zu transformieren, wir versuchen nicht einander zu verändern. Wenn die plurikulturelle Gesellschaft diese Parallelgesellschaft nicht akzeptiert, bedeutet, dass die Lebensbereiche viel zu komplex sind. Es gibt Überschneidungen, Überlappungen in allen Bereichen. Und um das in den Griff zu bekommen, spricht man von Plurikulturalität. Das heißt, ich bin nicht verpflichtet dazu, als Inder in Deutschland zu leben. Ich bin teilweise Inder, teilweise bin ich nicht Inder in meinem alltäglichen Umgang. Und ebenso mein Kollege, der ein Türke ist, muss mit mir nicht unbedingt immer nur als Türke verhandeln. Und es gibt Bereiche, wo wir miteinander reden können, andere Bereiche, die wir nicht unbedingt zum Thema bringen können. Also Plurikulturalität ist eine andere Form des Umgangs, eine urbane Form des Umgangs der Menschen untereinander, wo sie erreichen können, dass man miteinander kommuniziert, wo es notwendig ist und unter Umständen die Kommunikation weglässt, wenn es nicht notwendig ist. Aber alles auf der Grundlage einer gewissen Möglichkeit, das friedliche Zusammenleben zu erreichen. Und das ist häufig nicht der Fall. Insofern ist es kein naiver Begriff, sondern es ist nur ein Begriff, der die Transformationsebene erfassen möchte. Das heißt, ich möchte mehrsprachig werden, ich möchte andere Kulturen und so weiter auch absorbieren. Das Essen ist ein gutes Beispiel. Eine multikulturelle Gesellschaft, da können wir uns zusammensetzen und Sie bringen Ihr türkisches Essen, ich bringe mein deutsches Essen und so weiter und wir haben wunderbar alles auf dem Tisch. Aber eine plurikulturelle Gesellschaft wird versuchen, ob diese Essensmöglichkeiten nicht untereinander dann vielleicht ausgetauscht werden.
Also ob man das Essen quasi mischt.
Mischt, aber nicht Fusion. Ich spreche nicht an Fusion, sondern mischt, sondern einfach experimentiert.
Also ein drittes Gericht quasi erschafft.
Ja, vielleicht etwas Drittes oder auf jeden Fall nicht von der Prämisse ausgeht, dass jede Kultur ihre eigenen Gerichte hat und diese Gerichte müssen dann in ihrer Reinheit miteinander konfrontiert werden. Im Grunde genommen, Plurikulturalität lehnt die Reinheit ab, den reinen, authentischen Zugang zur eigenen Kultur.
Ich bin immer noch bei dem Bild, was Sie gerade gezeichnet haben von den parallel stehenden Säulen. Das passt ja sehr gut zur Parallelgesellschaft. Wie würde denn das Bild dann aussehen in einer plurikulturellen Gesellschaft? Also Essen ist jetzt ein Beispiel, aber könnte man auch ein Gebäude bauen, was anders aussieht?
Ja, doch. Also wenn Sie das so sehen, also ein besseres Bild für eine multikulturelle, eine plurikulturelle Gesellschaft wäre, eine multikulturelle Gesellschaft ist wie ein Mosaik. Das sind mehrere Steine in sich sehr gut zu definieren, mit klaren Konturen. Und die Wand würde nicht stehen, wenn all diese Mosaiksteine nicht da wären. Nehmen Sie einen Mosaikstein weg, dann fällt die Wand vielleicht aus.
Also die Gesellschaft.
Die Gesellschaft. Die Wand wäre die Gesellschaft. Mhm. Man braucht diese Mosaiksteine, aber die Mosaiksteine haben Konturen. Eine plurikulturelle Gesellschaft wäre wie ein Teppich. Da würden Sie nicht ganz genau wissen, wo der eine Faden anfängt, wo der andere aufhört, wie das durchmischt ist. Es ist eine durchmischte, schwer zu entwirrende Gesellschaft, schwer zu entwirrendes Gesamtbild, aber das passt als Gesamtbild. Wenn Sie versuchen, einen Faden rausholen, dann zerfällt der Teppich. Das sind die zwei verschiedenen Beispiele.
Um zusammenzufassen, wenn ich es richtig verstanden habe, bezeichnen also multikulturelle Gesellschaften, aber auch plurikulturelle Gesellschaften im Prinzip natürlich eine gleiche Gesellschaft, nämlich eben so eine moderne Transformationsgesellschaft. Und es ist eigentlich nur eine andere Sichtweise auf die Gesellschaft, die eben andere Dinge ermöglicht, ob man die jetzt als plurikulturell bezeichnet oder als multikulturell.
Ja, aber es ist auch eine Selbstinterpretation. Wenn ich ein Teilnehmer der Gesellschaft bin, will ich eine plurikulturelle Gesellschaft, das heißt, will ich ein Mosaikstein sein oder will ich ein Teppich sein?
Dann habe ich noch was rausgeschrieben aus Ihrem Text. Und zwar, da haben wir jetzt schon über viele Begriffe gesprochen. Nämlich, ich lese mal vor, habe auch noch eine kleine Auslassung drin. In Gesellschaften, die sich im Transformationsprozess befinden, wirkt der Ähnlichkeits- und Überlappungsgedanke gegen die Entwicklung von Parallelgesellschaften. Also Ähnlichkeit und Überlappungsgedanke wirkt Parallelgesellschaften entgegen. Was ist das? Also was ist der Ähnlichkeits- und Überlappungsgedanke?
Ja, das ein bisschen habe ich das schon erwähnt, also Ähnlichkeit und Überlappungsgedanke. Sehen Sie, es wird immer verglichen, seit ich mich erinnern kann, bewusst zu leben, also wird immer verglichen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Kräften oder Erfahrungen, seit es immer verglichen, so ist es hier, so ist es dort und so weiter. Man vergleicht gern aber eine auf Ähnlichkeit beruhende Auffassung bedeutet, dass man eher nicht die Differenz sieht, sondern das Ähnliche sieht. Mhm. Normal ist es, dass ich zum Beispiel eher die Differenz sehe.
Also wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt,
genau,
und da merkt man, okay, hier sind Sachen anders. Hier schmeckt das Essen anders und die Fanta ist aus anderen Orangen gemacht. Und das ist dann eben Differenzdenken.
Das ist ein Differenzdenken. Also man lebt gerne mit Differenzdenken. Man sagt, die Mentalität ist anders, deswegen können wir das nicht alles dann verstehen. Aber das Essen ist anders, zu scharf oder zu nicht scharf genug. Man sieht immer, der Unterschied ist, wir sind programmiert, den Unterschied zu sehen. Aber da muss ich mich gleich korrigieren. Wir sind historisch programmiert, das zu sehen. Mhm. Andersherum gibt es auch Erfahrungshorizonte, die dann eher das Ähnliche sehen. Das Beispiel, das hängt mit dem Kolonialismus zusammen. Irgendwo in meinen Aufsätzen zitiere ich diese zwei Möglichkeiten, dass man aus der Sicht des Kolonialismus oder der Träger des Kolonialismus immer den Unterschied gesehen hat und den Unterschied betont hat. Aus der Sicht auf der anderen Seite hat man eher die Ähnlichkeit gesehen und sagt, im Grunde genommen ist es nicht so viel anders. Und das erklärt auch die unterschiedlichen Erfahrungen, die gemacht wurden von zum Beispiel Studierenden, die dann aus der dritten Welt, damals dritte Welt, heute wird das ein Begriff nicht verwendet, nach Europa kommen, die dann sagen, ja, eigentlich so viel anders ist es hier auch nicht? Also, aber das ist die Frage, ist das naiv oder ist das einfach eine epistemologisch gesehen ganz andere Haltung zum Leben? Sagen, ja, die Menschen, ja, das heißt, was der Unterschied ist, was wir als Schein nehmen, das ist auf der Oberfläche, ist vieles was anders auf der Oberfläche. Aber
was im Grunde gleich ist oder ähnlich.
Ähnlichkeit heißt nichts mit Gleichsein zu tun, nicht? Also, sondern ähnlich ist einfach nur ähnlich. Das muss man ein bisschen komplexer dann verstehen auch, dass es bedeutet, dass wenn man so wissenschaftlich von der Ebene des Scheins auf die wissenschaftliche Ebene des Seins kommt, dass es vieles im Grunde genommen, was wir auf der Oberfläche als Differenz betrachten, plötzlich nicht mehr vorhanden. Das haben die Naturwissenschaftler immer so gemacht. Ähnlichkeitsdenken ist in der Quantenphysik, in der Mathematik und so weiter gegangen geblieben. Ich kann Ihnen doch persönlich sagen, dass meine Freunde aus der Naturwissenschaft wundern sich, warum Kulturwissenschaftler immer wieder dann das Ähnlichkeitsdenken so betonen. Sie sagen, das ist ganz normal für uns als Naturwissenschaftler, immer auf Ähnlichkeiten zu schauen und dann erst dann die Differenz zu betrachten. Nur wir in der Kulturwissenschaften sind programmiert dazu, immer von der Differenz auszugehen. Zuerst, das hat mit der Theorie auch was zu tun, nicht? Also aufgrund der französischen Theorie und so weiter wurde Differenz lange Zeit so stark aufgewertet, dass man ohne Differenz nicht denken konnte.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Es gibt also sehr wunderbare Texte aus der kolonialen Zeit.
Wo es um Ähnlichkeitsdenken ging.
Ja, wo es nicht nur auf Ähnlichkeitsdenken, sondern auch so Verdrängung, auch Angst vor dem Ähnlichkeitsdenken ging. Also britische Beamte oder englische Beamte, die dann nach Indien kamen, eigentlich ist das nicht ganz anders als mein Dorf zu Hause. Also, aber wie kann es denn sein? Das sind doch ganz andere Menschen. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Deswegen wurde dann sofort Grenzmarkierung gemacht. Man hat dann Leute getrennt. In den schlimmsten Fall wurde es zu einem Apartheid-System. Aber am Anfang war das so, ganz anders ist es nicht. Also die Bauer und so weiter, die arbeiten ungefähr so wie die Bauer bei uns zu Hause auch. Aber die sprechen anders, die sehen anders aus. Ja, das ist auch richtig. Aber so viel anders ist das nicht. Und sehen Sie, das ist eine Kernszene in dem großen Roman von Joseph Conrad, nicht? Heart of Darkness, vielleicht kennen Sie den Roman, Heart of Darkness, wo es dieses Kernerlebnis des Protagonisten gibt. Vom Fluss aus sieht er eine Gruppe von Einheimischen.
Der Fluss ist der Kongo.
Kongo, ja. Ja. Er sieht eine Gruppe von Einheimischen. Und für ihn kommt ganz kurz der Blick auf, die sind eigentlich so wie wir. Aber dieses Gefühl darf er nicht aufkommen lassen. Er muss das gewaltmäßig unterdrücken, um den Unterschied aufrechtzuerhalten. Denn sonst, wenn er gestehen würde, dass das sind Menschen wie wir, dann könnte er nicht herrschen. Er würde die Macht Er würde die Fähigkeit, die Kompetenz verlieren, um über andere Menschen zu herrschen und die als als minderwertig zu betrachten und so all das, was damit zusammenhängt.
Ja, weil Differenz legitimiert eben
solche Unterdrückung. Ja, Differenz legitimiert, weil Differenz dann Hierarchien legitimiert und dann auch das Überlegenheitsgefühl legitimiert. Und es gibt immer wieder einen Rest, entweder ist ein schlechtes Wissen oder ist es unterdrücktes Wissen und so weiter, sagt, was wir tun, ist falsch. Und das ist in ganz vielen Texten da, ein unterdrücktes, schlechtes Gefühl, dass das, was gemacht wird, falsch ist. Und wenn das Gefühl Macht gewinnt, dann kann man nicht eine Kugel abgeben oder kann man nicht einfach Menschen...
Also wenn das Ähnlichkeitsdenken sozusagen das Differenzdenken überdeckt,
dann... Ja, und das ist das, was ich dann immer wieder betone, das Ähnlichkeitsdenken ist sehr subversiv, weil es dann Machtstrukturen nicht so ohne weiteres zulässt. Mhm. Man muss etwas tun.
Also würden Sie sich eine Umprogrammierung, wenn man das so sagen kann, wünschen? Also
vom Nein, aber das haben viele Beobachter zum Beispiel. Ich habe
also klar, Programmierung klingt dann auch so von oben instruiert.
Ja, von oben instruiert. Aber nee, also ich würde nicht sagen, dass der liebe Herr Gott uns umprogrammiert und zum Ähnlichkeitsdenken. Aber so Ähnlichkeitsdenken gab es. Gab es beides. Man muss rechtzeitig. Es sind, sage ich, dass Indien ist, eines der großen Probleme in Indien ist das Kastenwesen. Mhm. Nun, das Kastenwesen ist in seiner theoretisch ausgeformten Idee ist eine kosmische Ordnung der Trennung. Man kann nicht, wenn wir zu verschiedenen Kasten gehören, können wir nicht die Brücke überspringen. Also wir sind dann immer getrennt. Und auf der untersten Ebene des Kastenwesens sind die Dalits, das sind die Unberührbaren oder diejenigen, die dann aus dem Gefüge des Kosmos herausgestoßen sind. Das sind diejenigen, die dann von einem großen Denker Ambedkar immer verteidigt wurden. Nun, er hat in seiner wichtigen Schritt gesagt, dass das kosmische Denken, das zur Kastenwesen führt, dass eine strenge, hierarchisch geregelte Ordnung der Trennung, kommt immer ins Wanken, wenn man plötzlich das Ähnlichkeitsdenken aufkommen lässt. Es ist im Grunde genommen, ist jemand, der ein unberührbar ist, so auf dem ersten Blick nicht so ganz anders, nicht? Also da gibt es nicht starke optische Unterschiede. Und wenn man das kommen lässt, dann kann man diese kosmische Ordnung nicht aufrechterhalten. Und deswegen ist das Ähnlichkeitsdenken immer subversiv, weil es über Grenzen hinweg geht oder zumindest den Gedanken erlaubt, dass wir Grenzen überschreiten. Mhm.
Ja, das fasst es auf jeden Fall gut zusammen, denke ich. Dann möchte ich eigentlich noch eine letzte Frage stellen oder eine vorletzte Frage. Sie sind ja hier quasi zu Gast in unserem Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens. Können Sie da nochmal auf den Punkt bringen, was Vergleichen mit Ähnlichkeit zu tun hat? Also mit Ihrem Ähnlichkeitsdenken, was Sie hier gerade ausformuliert haben. Also wo spielt der Vergleich da eine Rolle?
Der Vergleich, ich habe das immer ein bisschen vorwissenschaftlich formuliert. Das Vergleichen ist ganz normal. Also in den Texten, die Sie auch hier behandelt haben in dem Sonderforschungsbereich, ist viel die Rede davon, man reist viel, man vergleicht viel, man stellt auch Unterschiede und Vergleichwert. Das ist ganz normal. Das Ähnlichkeitsdenken ist aber etwas, was auftaucht, wenn man dann den Vergleich zu einer Kategorie macht der machtbetonten Differenz. Mhm. Und das Ähnlichkeitsdenken ist eine Art von, wie soll man sagen, Antidote zu dieser machtbetonten Vergleichshypothek, die wir mit uns tragen. Immer wenn ich sage, ja, ich sehe keinen Unterschied, also ist plötzlich dann kein Argument mehr vorhanden, wenn ich sage, ja gut, die sind auch. Aber natürlich, man muss sich hüten vor einem falschen Humanitätsbegriff auch dort. Also man kann sagen, wir sind alle Menschen und deswegen sind wir alle gleich. So ist es nicht. Man darf diese machtbetonte Struktur der Gesellschaft nicht vergessen. Und Ähnlichkeit ist eine Möglichkeit, das zu bekämpfen, indem man das in Frage stellt, ob das wirklich so ist.
Also ist Ähnlichkeit sozusagen eine andere Antwort auf eine Vergleichsfrage?
Ja, das könnte man fast so sagen. Ja, mhm. Ja. Ich würde sagen, es ist eine historische Hypothek, die wir mit uns tragen. Früher vermute ich, dass das Ähnlichkeitsdenken genauso verbreitet war wie das vergleichende Modell des Denkens. Aber durch den Aufstieg des Kolonialismus, durch den Wunsch, Menschen zu beherrschen, ist das vergleichende Moment stärker geworden, um Differenz höher zu bewerten. Mhm. Und das ist das Problem. warum sollte es dann so sein, dass man das, also aus, besonders aus afrikanischen Geschichte, wenn Sie Geschichte des Rassismus und so weiter denken, der Rassismus, besonders in seiner harten südafrikanischen Prägung, ist die ganze Zeit eine fast angstbesessene Notwendigkeit, sich abzugrenzen. Und das war, das wurde dann immer wieder durchbrochen und konnte nur bei Gewalt aufrechterhalten werden.
Mhm. Ja. Genau, also so wie Sie das sagen, wird es auf jeden Fall, ja, na, es ist auf jeden Fall naheliegend, statt in Differenzen zu, zumindest zu versuchen, mehr in Ähnlichkeiten zu denken.
Vorausgesetzt, dass man das dann, dass das nicht verflacht und man sagt, ja, wir sind alle Menschen. So ist es nicht. Dann muss man das andere Argument haben, wir sind Menschen in bestimmten Situationen, in bestimmten sozialen Relationen und so, dass der Mensch an sich, den gibt es nicht, sondern er kommt durch soziale Verhältnisse zustande und diese Verhältnisse, auch es kommt darauf an, diese Verhältnisse zu sehen. Aber das Differenzdenken erlaubt nicht, dass wir zu diesen Verhältnissen kommen, weil es gleich eine Barriere des Sehens vorhanden ist. Es ist eine stark optisch gelagerte Kategorie. Und wenn man das Ähnlichkeitsmodell hat, dann hat man sozusagen unter der Oberfläche des optisch Sichtbaren, kommt man zu einer Möglichkeit, dann zu sehen, ja gut, was sind diese Relationen? Und das ist dann eine wissenschaftliche Frage.
Mhm. Ja, dann danke ich für das Gespräch, Herr Batti. Eine Frage habe ich noch zuletzt, das stellen wir immer unseren Gästen. Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
Was ich zuletzt gelesen habe? Oh, zuletzt lese ich eine sehr schöne Sache. Das ist die Lebensbiografie von dem Forscher, Wissenschaftler Benedict Anderson, ist sicherlich ein Begriff für Sie, der über Imagined Communities geschrieben hat, Nationen und in der Geschichte. Und er hat seine Autobiografie veröffentlicht. Und in dieser Autobiografie, und deswegen habe ich das gelesen, Sie wollten wissen, was ich zuletzt gelesen habe. Habe ich gelesen im Hinblick auf diese Konferenz. Denn er schreibt in dieser Biografie, wie er durch sein Training, durch seinen Werdegang und so weiter, zu einem Komparatisten geworden ist in dem Bereich der Sozialwissenschaften, wie er sozusagen den Vergleich entdeckt hat und auch über den Vergleich dann auch über Similarities oder Ähnlichkeiten nachgedacht hat. Vorher, was er alles gemacht hat, war, wie soll man sagen, also ohne Vergleich, nicht? Also er hat dann einfach fachspezifisch nur das gemacht, was man im Fach erlaubt. Aber da er ein Amerikaner ist, hat gesagt, hat das sehr lange gebraucht, bis er anfing, komparatistisch zu denken und über seine Nation, Theorie der Nation dann als Komparatist zu argumentieren, zu sehen, wie das historisch gewachsen ist.
Also quasi eine persönliche Beschreibung, wie man zum
Komparatist... Das ist eine schöne, anregende persönliche Beschreibung, wie jemand, der ein Fachwissenschaftler ist, plötzlich zum Komparatisten wird und über die Komparatistik dann über solche Fragen wie Ähnlichkeit.
Also können Sie eine Leseempfehlung aussprechen?
Ja.
Okay, ja, dann vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.